So, möchte jemand zu dem Vorgang noch mal was sagen, nachfragen, einwenden, ergänzen? Denn jetzt komme ich dann zu dem Teil, wo ich sage, jetzt versuchen wir mal dazu Stellung zu nehmen. Ich habe versucht, das erstmal so darzustellen und so zu zeigen, was da eigentlich so dahinter steht. Und jetzt wäre die Frage, was mache ich damit? Hegel geht es selbstverständlich um die Wahrheit. Ich hatte ja schon angesprochen, dass er zweimal abgewiesen hat für den Philosophieunterricht an Gymnasien, dass man da bei der Geschichte der Philosophie einsetzen solle, sondern er sagt, es geht um die eigentlichen Ideen, um die Wahrheit, um das durchzuklären, das müsste gemacht werden. Also Hegel geht es um die Wahrheit. Ihm geht es nicht um Meinungen, sondern um die Erkenntnis dessen, was ist. Und deswegen meine ich, dass man ihm auch nur gerecht wird, wenn man nicht jetzt ihn selber zum Objekt unserer Analyse macht, sondern wenn man, also das kann man ja machen, historisch, soziologisch, psychologisch oder wie immer, sondern dass man mit ihm auf diese Wirklichkeit hinblickt und sich fragt, finde ich das denn jetzt eigentlich dort wieder? Der Kollege Odo Marquardt hat gesagt, das habe ich schon im Ohr, dass die Schwierigkeiten beim Versuch, ein Hegelianer zu sein, nur noch übertroffen werden durch die Schwierigkeit beim Versuch, kein Hegelianer zu sein. Das ist mal wieder so typisch Marquardt, ne? Aber es ist eben wie auch typisch bei ihm, also viel dran an diesem Punkt. Also Hegel hat es tatsächlich versucht, in einem gewaltigen Ausgriff die Wahrheit des Ganzen zu denken, nach dessen allgemeinen Strukturen, wie im Blick auf eine unerschöpfliche Inhaltlichkeit. Anstrengung des Begriffs nennt er das, nicht? Und das sammelt sich im Denken des Christentums als der offenbaren, wie er sagt, oder auch der absoluten Religion. Und die nennt er offenbare und absolute Religion, weil sie die Religion der Dreieinigkeit ist. Man muss sich klar machen, dass das zu seiner Zeit kein Thema war. Also die Katholiken zählten da überhaupt nicht in Deutschland. Die gibt es überhaupt nicht, die liest ja niemand. Und bei den evangelischen Theologen war es so, dass die meisten mit der Trinität überhaupt nichts am Hütchen hatten. Und das ist irgendwie so eine spätplatonische Erfindung, die brauchen wir nicht. Und wir haben ja diese Briefe an Tolokin, wo er dann schreibt, das wünscht er nicht zu lesen, sowas, dass das so behandelt wird wie die Begründung des Kirschanbaus oder so Geschichten, sondern hier geht es um die Grundwahrheit des Christentums. Die haben gesagt, der spinnt. Hegel hat dann ganz energisch gesagt, dann werdet doch gleich Mohammedaner. Aber das war so die Vorstellung, Gott ist eine Person. Auch in der philosophischen Theologie geht das ja durch bis in die Gegenwart hinein, dass man dort erstmal also Gott entwickelt als eine absolute Person. Er sagt also, weil es die Religion der Dreieinigkeit ist, ist es die absolute Religion. Und dieses Bild der Dreieinigkeit, das ist zunächst mal Symbol der gegensatzüberspannenden Ganzheitskraft des Lebens. So hat er das in Frankfurt entdeckt, mit seinen Freunden Hölderlin und Sinclair und so. Zusammen dort, dass sie, ich hatte ja gesagt, die suchten nach der Versöhnung und wie kriege ich die Versöhnung hin? Und jetzt dieser Gedanke, im Organischen gibt es das. Ein Leib hat verschiedene Organe. Eine Gemeinschaft besteht aus verschiedenen Menschen, dass ich diese gegensatzüberspannende Kraft des Lebens, dass ich die nehmen muss. Und für die findet er dann als Privatdozent in Jena, vorher schon in Frankfurt, die Formel Verbindung von Verbindung und Nichtverbindung. Und in Jena dann diese zugespitzte Form, die ich ja schon genannt hatte, Identität von Identität und Nichtidentität. Das ist dann die eigentliche Versöhnung, die dort geschieht. Und ich meine, als allererstes hätte man anzuerkennen, wie ernst es ihm hier gewesen ist, und zwar religiös-christlich genauso wie philosophisch. Nicht beim jungen Hegel, der hat damit natürlich erstmal nichts am Hütchen gehabt und hat das nicht gewollt. Aber der Hegel dann in Berlin ohnehin. vorher schon, dass er das übernimmt und aufnimmt und tun will. Gegen eben diese, ich frage mich, wo der Heine das her hat, diese Erzählungen, dass der Hegel da eigentlich gar nicht an Gott geglaubt hat und all das keine Rolle spielt. Wir haben ja einfach seine persönlichen Briefe und das sagt auch heute niemand mehr so. Aber ich lasse die eigentlich christentumsphilosophischen Fragen erstmal beiseite. Ich greife zwei Themenkomplexe heraus, wozu ich etwas sagen möchte, und die hängen auch eng miteinander zusammen. Das andere, außerdem liegt sie auch im Teil an Ihnen, was Sie dann noch einwenden oder dazu sagen wollen. Die beiden Punkte sind erstmal der Skandal des Bösen und dann die Herausforderung durch die Andersheit des Anderen. Das ist ja auch ein großes Thema heute, die beiden Felder, die zu nehmen. Ich glaube, dass man zugeben muss und dass das wird auch weitgehend so gesehen und geteilt. Es gibt ja nichts, wo alle wirklich einig sind, aber es ist eigentlich eine große Übereinkunft darin zu sagen, dass Hegel in Frankfurt gerade am Bedenken der Liebe diesen seinen Weg gefunden hat, wobei er dann aber später eben schreiben wird in einem Fragment in Jena, Liebe ist ein großes Wort, aber Geist ist tiefer. Das Wort Geist ist tiefer. Weil er, was meint er damit? Er sagt so, es gibt eine Art von bewusstlosem Verschmelzen, wo man dann aufwacht, wie es dann bei Hölderlin heißt, nah, ermattend auf getrenntesten Bergen. Sagt er, also es kann nicht um ein Verschmelzen gehen, sondern es muss gehen um ein Einssein in gewusster Unterschiedenheit. Und da aus seinen handschriftlichen Notizen folgender Text: Liebe ist ein Unterscheiden zweier, die doch füreinander schlechthin nicht unterschieden sind. Das Gefühl und Bewusstsein dieser Identität ist die Liebe. Dieses außer mir zu sein, ich habe mein Selbstbewusstsein nicht in mir, sondern im anderen. Also ich habe mein Selbstbewusstsein nicht in mir, sondern im anderen. Aber dieses andere hat sein Selbstbewusstsein nur in mir. Und beide sind nur dieses Bewusstsein ihres Außer-sich-Seins und ihrer Identität. Dieses Anschauen, dieses Fühlen, dieses Wissen der Einheit, das ist die Liebe. Würde auch nicht jeder glauben, dass man sowas beim Hegel lesen kann, nicht? Also das merkt er ganz gezielt und konzentriert so sagt, also eine Einheit bei gewahrter Differenz. Wie ich immer sage, die schärfste Form der Unterscheidung ist nicht er oder sie, sondern ich und du. Ich ist nicht du und du ist nicht ich. Und du ist auch nicht ein anderes Ich, sondern du. Und ich bin nicht ein anderes Ich, sondern ich bin das Du des Anderen. Also die schärfste Form der Entgegensetzung ist genau in dieser Gemeinsamkeit gegeben. Das kann man hier schon zusammennehmen. Und in seinem Vorlesungsmanuskript heißt es dann, das ist alles aus der Religionsphilosophie, was sich da so mit den Überlegungen auf die Trinität hin klar gemacht hat, Geist, Liebe, Anschauung seiner im Anderen. Diese unmittelbare Identität, daher in Form des Gefühls ausgedrückt, dies Anschauen selbst, aber dies Anschauen, diese Identität ist nur als in der unendlichen Differenz. Bloße Empfindung wäre tierische Liebe und nachher Verschiedenheit. Ich nehme das genau nochmal auf. Also vorher bewusstloses Verschmelzen, hinterher getrenntes Erwachen und schmerzhafte Verschiedenheit. Wahrheit ist nur in der Unterschiedenheit, in der Reflexion in sich. Subjektivität, wahrhafte Unterscheidung gesetzt der Unterschiedenen. So ist ihre Einheit Geist. Anschauung dieser Einheit. Zum Beispiel Dichter, der seine Liebe besingt, nicht nur liebt, sondern sie sich zum Gegenstand macht. Das ist Geist, die Liebe wissen, sich in der Liebe wissen. Mein Selbstbewusstsein im Anderen, finde eine großartige Formulierung, Einheit in solchem Unterschiedenheitsbewusstsein, das nennt Hegel Geist. Geist ist, sagt er immer, Geist für den Geist. Den aber erläutert er nun als Anschauung dieser Einheit, so wie der Dichter seine Liebe verobjektiviert. Und jetzt kommt meine Frage, geht es dann noch um das Du angesichts des Gedichts, zu dem es angeregt hat und das man ihm vielleicht widmet? Natürlich verlangt wahre Einheit Anerkennung des Anderen, aber ich behaupte, das Du soll anerkannt werden, nicht die eigene Liebe. Dichter, der seine Liebe besingt. Ich gebe ja zu, das Bild vom Dichter ist ein kleines, einmaliges Beispiel, zu dem innerhalb der Dreieinigkeitslehre, wo es ja eine Person der Liebe gibt eben, aber wird hier nicht doch eine Grundentscheidung sichtbar, Hegelschen Philosophierens, dass also die Liebe aufgehoben wird ins Erkennen? Lieben, haben die mittelalterlichen Autoren gesagt, da geht das Subjekt aus sich heraus und geht ins Objekt. Erkennen, das Subjekt holt das Objekt in sich hinein. Das haben wir schon öfter miteinander berührt, dass deswegen so die klassischen Lehrer immer sagen, das, was über uns ist, sollen wir lieben und das, was unter uns ist, erkennen. Wer Schmutz liebt, wird schmutzig. Wer Schmutz als Schmutz erkennt, ist sauber. Wenn ich Gott erkenne ich, kann ich ihn nur auf menschliche Weise erkennen. Ich verwechsel ihn nicht mit Gott. Ich denke schon Gott. Aber ich kann Gott nur auf menschliche Weise denken, nicht auf göttliche. Und deswegen sagt dann der Thomas, da wo ich erstmal nicht mehr weiterkomme im Erkennen, kann ich mit dem Lieben weitergehen. Also ich erkenne Gott, nicht ich erkenne nur mich, ich erkenne Gott. Aber ich erkenne Gott nur auf menschliche Weise. Und jetzt kann ich mich und meine menschliche Weise übersteigen in der Liebe, so sagt die Tradition. Und deswegen sagt sie, das, was unter uns ist, sollen wir eher erkennen als wollen. Was über uns ist, sollen wir eher wollen als erkennen. Weil es in beiden Fällen um Einungsvollzüge geht, von Subjekt und Objekt, aber beim Erkennen Vollzug im Subjekt, mein Bild, und im Lieben mein aus mir herausgehen, ekstatisch Einung im Objekt. Und Erben sagt jetzt hier, also Geist ist höher, weil also das Liebe, die Liebe selber hier nochmal reflektiert wird. Was ist das denn mit dieser Andersheit hier? Andersheit denkt Hegel als Widerspruch, als Nicht. Sodass dann die Versöhnung geschieht als Aufhebung. Natürlich dreifache Aufhebung, aber Aufhebung. Wie aber, wenn der andere nicht ein Nicht-Ich ist, sondern als Du zu denken wäre? Die Frage ist, wann man das richtig angefangen hat. Wahrscheinlich geht das tatsächlich erst eben, wie gesagt, mit Feuerbach und dann mit Buber los. Wenn wir überhaupt nicht vom Ich als Maß und Maßstab ausgehen sollten, dann finde ich, würde sich alles umkehren. Ich hätte nicht nur den anderen nicht als ein anderes Ich zu denken oder als Nicht-Ich zu denken, sondern ich hätte mich selbst nicht als Ich zu denken, sondern erstmal als sein Du. Sowas würde ich also zur Frage stellen. Ist wirklich das Ich das Erste oder bin ich nicht erstmal ein Du von jemand? Ich also zu meinem Bewusstsein komme. Also ein Du anerkennen heißt in der Tat, dessen Du sein wollen. Das könnte man doch so sagen. Während wir so gewöhnt sind, vom Descartes her zu sagen, ich bin so ein Ich und stehe in der Mitte der Welt und alles andere ordnet sich auf mich rum, mir näher, mir ferner, größer, kleiner, überhaupt nicht da. Ich bin das Maß der Dinge. Stimmt das? Sind wir wirklich das Maß der Dinge? Oder sind wir nicht von anderen gemessen, prinzipiell? Andersheit würde dann aus einem Widerspruch zu einer positiven Erfahrung von Mitsein. Und erst innerhalb dieses Mitseins taucht dann auf richtiger Bezug, falscher Bezug. Bei Hegel aber ist es so, dass die Andersheit ihre schärfste Form als Negation hat im Tod und im Bösen. Weil er die Andersheit als den Gegensatz denkt, als das Nicht-Gegenüber, sagt er, die schärfste Form von Andersheit ist fürs Leben der Tod und in der Freiheit das Böse. Die Negativität. Und da es darauf ankommt, die Andersheit zu überwinden, muss ich also zeigen, dass ich diese äußersten Formen auch noch einbinden kann. Und darum kann er dann schreiben, es fehlt dieser Andersheit der volle Ernst, solange sie sich nicht als Bosheit realisiert. Wenn ich behaupten würde, gerade Liebe ist der Ernstfall anerkannter Andersheit. Viel mehr als die Bosheit. Eigentlich erkenne ich den anderen, das anderen nur in der Liebe, so wie man gesagt hat, Liebe heißt den anderen für so wirklich halten wie sich selbst. Und damit gerade in seiner Verschiedenheit auch. Ich meine, dass also gerade in der Liebe der andere in seiner Andersheit als er selber bejaht wird, ohne dass er aneignend ins Ich hineingeholt wird. Oder umgekehrt, dass das Ich also sich aufgeben muss, um sich im anderen zu finden, mein Selbstbewusstsein in ihm. Nein, mein Selbstbewusstsein in mir, im Bewusstsein seiner als eines anderen. Warum soll ich mein Selbstbewusstsein im anderen finden? Ich meine, das ist ja nicht falsch, das gehört ja mit dazu. Natürlich lerne ich mich neu kennen, wenn ich zugleich begreife, wie ich im Augen des anderen aussehe. Das ist ja spannend zwischen den Geschlechtern. Natürlich findet sich ein Mann von der anderen Seite nochmal als Mann erkannt, wenn eine Frau ihn erkennt. Und umgekehrt. Das ist ja alles zugegeben. Die Frage ist nur nochmal, ist das die Letztbestimmung, Selbstbewusstsein im anderen? Man sagt, gut, dann ist es eben noch nicht so anders, ganz anders wird es erst, wenn es obendrein noch, also die Bosheit wird oder so. Also ich, diese Formel, mein Selbstbewusstsein im anderen, ich nehme nicht zurück, dass ich die toll finde. Ich meine nur, sie muss nochmal überstiegen werden, und zwar in die Anerkennung des Selbstbewusstseins des anderen. Und nicht bloß, dass ich mich darin finde. Wenn dieser Überstieg unterbleibt, meine ich, dann finde ich pervertiert die Qualität dieser Formel, mein Selbstbewusstsein im anderen, im reinen Autismus, den wir heute haben, wo es dann so Bücher gibt wie von Lasch über das Zeitalter des Narzissmus. Aller Welt hat es immer mit dem Spiegel und sagt, dass der Mensch sich im anderen zu spiegeln hat. Das Kind in der Mutter und die Mutter im Kind und der Mensch in Gott und alle Welt spiegelt sich immer mit irgendwem. Die Frage ist nur, was kriege ich denn da zu sehen, wenn ich immer bloß in den Spiegel gucke? Immer nur mich. Das wäre dann noch die gerechte Strafe. Wenn es das wirklich alles wäre. Nicht? Finde ich, kann doch nicht sein. Also ich meine, man macht da heute ziemlich ernst mit diesem Vorschlag von Sokrates im Alcibiades Major, wo ich ja immer noch die stille Hoffnung habe, der Dialog ist nicht so ganz echt, wo der Sokrates schreibt, wenn jemand einem anderen ins Auge blickt, dann zeigt sich ihm sein eigenes Gesicht im Augenstern des Gegenübers wie in einem Spiegel. Daher nennen wir auch den Augenstern Pupille. Ne, Pupille heißt Püppchen. Also ich gucke dem anderen in die Augen, ganz nah, und dann sehe ich mich da drinnen. Ja, und worum habe ich mich dann gebracht? Um die Erfahrung des Angeblicktwerdens. Ich sehe den anderen gar nicht. Ich sehe ja nur mich im Spiegel, ich kann ja gleich einen Spiegel nehmen. Gegenüber diesem tollen Wort von Augustinus, bonum est videndem videre. Das Gute ist, einen Sehenden zu sehen, das heißt, einem Blick zu begegnen. Ich behaupte, dafür haben wir überhaupt die Augen. Also, da fährt der Sokrates fort, wenn also ein Auge ein anderes anschaut und in das hineinschaut, was das Edelste darin ist und womit es sieht, kann es in ihm sich selbst erblicken. Wenn demnach ein Auge sich selbst sehen will, so muss es in ein Auge blicken. Ha, nur sieht man dann eben nicht mehr das Auge. Denn Auge ist ja doch nicht diese Gallertkugel. Sondern Auge ist ein Blick. Und den Blick des anderen sehe ich gerade nicht, wenn ich das Auge nur als Spiegel benutze. Also schon im optischen Sinn. Wenn ich mich im Spiegel sehe, sehe ich nicht mehr den Spiegel selber. Den würde ich sehen, wenn der zum Beispiel erblindete Stellen hätte, nicht? Weil dahinter das Silber kaputt ist. oder wenn da Dreck drauf ist oder so, dann würde ich den Spiegel sehen. Sonst sehe ich den Spiegel gar nicht, sondern sehe eben nur mich. Aber noch viel ernster, wenn das Auge gar nicht der Bulbus ist, die Kugel, sondern wenn Auge eben genau der Blick ist, und das ist gemeint mit Auge, Blick. Auge ist nicht die Kugel, sondern Auge ist der Blick. So wie Gesicht eigentlich nicht die Fläche ist, sondern der Blick. Nicht? Gesicht ist genauso gebaut wie Gehör und Geschmack. Aber vor allen Dingen ist Auge Blick. Bis dorthin, wie man das ja am Hohen Lied zeigen kann, wie das der Kehl getan hat, dieser Kollege mit zwei E da, nicht? Der sagt, deine Augen sind wir Tauben, dass damit nicht gemeint ist, ein Auge sieht so aus wie eine Taube von der Seite ungefähr so, sondern natürlich sind die Blicke gemeint, die flattern. Und die Tauben sind die Vögel der Göttin Aphrodite, der Liebesgöttin. Die flattern zwischen den Liebenden hin und her. Also wenn man sagt, deine Augen sind wie Tauben, heißt das nicht, die sehen so aus, wenn ich von der Seite gucke, sondern gemeint ist deine Blicke, die flattern wie die Tauben. Wie das überhaupt in den hebräischen Ausdrücken ist. Nefesh oder so, nicht? Das heißt dann die Kehle oder eigentlich das Stöhnen oder so. Das sind alles Aktionsnomina. Und nicht irgendwelche Dinge, die so rumliegen oder irgendwo sind. Und das ist alles also ganz dynamisch hier gemeint. Also was einem entgeht mit einem Wort, ist genau das angeblickt werden. Darum finde ich eben diese Spiegelmetapher so verhängnisvoll. Dass da die Liebesleute füreinander Spiegel sein sollen und Gott nun mal Spiegel des Menschen. Wer im anderen sich begegnet, begegnet nicht dem anderen. So knapp kann man das sagen. Und wenn einem das dann verkündet wird von allen möglichen Leuten, werden die Menschen um ihre besten Möglichkeiten betrogen. Und genau um dieses Videntem Videre, was eigentlich da sein könnte, das sagt er in einem seiner Predigten, drückte das so aus. Kann man sagen, ist das denn jetzt ein Glück? Dann kommen die Leute und beschweren sich, es ist ein Auge, das alles sieht, auch was in finsterer Nacht geschieht oder so, nicht? Also im Blick des anderen erfahre ich mich als erblickt, als du oder als Objekt. Diese Hegelsche Auseinandersetzung zwischen den beiden, das hatten wir schon angesprochen, zwischen den beiden Rittern, hat ja Sartre zugespitzt genau auf den Blick in seinem berühmten ersten Hauptwerk, das Sein und das Nichts. Zwei erblicken sich und wer siegt hier über den anderen? Ich werde also zusammen mit meiner Welt Objekt eines abschätzenden, beurteilenden und damit auch gleich abschätzigen Blick und Urteils des anderen. Der Kampf geht darum, wer zum Schluss den anderen objektivierend als Subjekt überlebt, aber man überlebt natürlich nicht als Subjekt, wenn das Objekt tot ist. Denn sage mir, wem du umgehst und ich sage dir, wer du bist. Sartre hatte immer Todesangst gehabt, dass er im Tod nicht mehr zurückgucken kann, aber es hilft nichts. Das ist keine Lösung. Objekt heißt entgegengeworfen. Wir sagen im Deutschen Gegenstand, nicht? Objekt heißt Entgegenwurf, entgegengeworfen. Muss also jemand da sein, dem das entgegengeworfen wird. Subjekt heißt wörtlich unterworfen. Subjizere, untertan. Untergetan dem Blick und Urteil des anderen. Alle Welt will abhängig sein heute, alle Welt will unabhängig sein und dann beschweren sie sich immer über ihre Einsamkeit. Besonders, was die Leute sich da denken. Das nennt ja eben Sartre deswegen Passion inutile, dass man immer Widersprüchliches will. Glück, das notiert, lässt Goethe seine geliebte Ottilie notieren in den Wahlverwandtschaften und hat sie ja später von dort auch in seine Maximen aufgenommen. Glück, das heißt also der schönste Zustand, ist freiwillige Abhängigkeit, schreibt die Ottilie. Glück ist freiwillige Abhängigkeit, und wie wäre der möglich ohne Liebe? Also es wird schon angeschlossen. Nach diesem berühmten Satz ja auch von Adorno, Liebe ist dort, wo man sich angewiesen, schwach zeigen kann, ohne Stärke zu provozieren. Stärke ist wieder verkehrte Worte, müsste sagen Gewalt oder Übermacht oder so, Stärke hoffentlich. Aber es ist gerade ein anderer Gedanke gemeint an der Stelle damit. Also höchster Zustand, sagt sie, also das Umschreibung für Glück, besteht in freiwilliger Abhängigkeit. Im Maß, wie ich mich unabhängig mache, verliere ich Möglichkeiten des Glücks. Weil glücklich bin ich ja, wenn ich was kriege, worauf ich kein Recht habe. Die deutlichste Form der Unabhängigkeit ist auf seinem Recht bestehen. Da ist man natürlich unglücklich, wenn man so ein Recht nicht kriegt, aber wenn man es kriegt, ist man nicht glücklich, sondern bestenfalls ingrimmig zufrieden, wenn es in der dritten Instanz doch noch geklappt hat. Aber nicht glücklich. Glücklich ist man immer, wenn man was kriegt, worauf man kein Recht hat. Bitte?
Das hockt sich ein bisschen, glaube ich, mit der Definition bei Aristoteles in der nikomachischen Ethik, der ja eher auf diese Autonomie abstellt, dass das Glück nicht das ist, sozusagen zu warten auf den Lottogewinn und zu warten auf den Himmel, sondern Glück ist das, was ich hier realisieren kann mit der Arität, den Kompetenzen.
Ja. Genau das, so sagt Aristoteles, ja. Und jetzt ist eben die Frage, ob das stimmt, nicht? Also immerhin ist der Aristoteles ja kein einfacher Stoiker und räumt ja schon ein, dass die eigene Tauglichkeit und Tugend nicht reicht. Ich muss obendrein, sagt er auch noch, also ich muss schon noch auch Glück haben, dass ich also Freunde gewinne. Natürlich muss ich dafür tüchtig sein, damit ich der überhaupt würdig bin. Aber ich kann niemanden zwingen, mein Freund zu werden. Ich kann was tun für meine Gesundheit, aber ich kann nicht mir verschaffen, dass ich gesund bleibe oder dass nicht ein anderer mir was antut. Soweit gehen dann erst spätere Leute, wie der Groddeck. Der Groddeck sagt ja, wenn ich in die Sparkasse gehe, in die Bank gehe, kurz vor 12 und mir schießt ein Bankräuber ins Bein, das war mein S, das mich dahin geschickt hat, nicht? Weil ich den Schuss in die Wade brauche. Aber so weit ist ja noch nicht mal sein Freund und Meister Freud gegangen. Aber das ist der Groddeck mit seinem S. Also wenn man jetzt solche Übersteigungen weglässt, bleibt es dabei, und das finde ich so sinnvoll bei Aristoteles, dass er das einräumt und sagt, tatsächlich, die eigentliche Basis ist völlig zugestimmt, ist also mein eigenes Leisten und Tun, aber ich bin auch angewiesen auf. Wäre mein erster Teil der Antwort. Der zweite Teil der Antwort wäre, dass hier tatsächlich Aristoteles was weglässt, weil ein Heide ist, was er so nicht sieht, dass nämlich das Dasein selber schon ein Urgeschenk ist. Das ist ein Gedanke, den kenne ich, weil er den Schöpfungsbegriff nicht kennt. Nicht? Wir sind von irgendwoher da und dann ist die Grundbestimmung für die Griechen unser Eros. Also ich bin da mit einer Kraft, mich zu behaupten und jetzt kommt es darauf an, mich da durchzusetzen. Und zu bleiben, natürlich in Anstand und so, weil sonst mache ich mich selber krank, das ist schon wahr. Aber dieser Gedanke, den dann andere Leute stark machen, die eben an Schöpfung glauben, wie zum Beispiel der Levinas, der sagt, es muss mir zufallen oder einfallen. Ich kann erst dann was machen, wenn mir erstmal was gegeben worden ist. Was ist also die Grundbestimmung der Welt? Ich behaupte, dass die Grundbestimmung der Welt für die Griechen der Eros ist. Und deswegen damit auch verbunden der Agon, also der Kampf, der Zweikampf, das sich behaupten, wer sich da durchsetzt. Ganz im Sinn vom Homer, wo das da dieser Erzieher vom Achill, der Kentaur, der sagt, Aion aristoi ein kai hyperochon emenai allon, immer der Beste zu sein und den anderen überlegen. Also dieser eigentümliche Wettkampfcharakter und Agoncharakter der Griechen, der da nochmal drin steckt. Und da ist dann kein Gedanke drin für das Verdanken. Ich habe das auch mal geguckt bei ihm, wie es zum Beispiel mit dem Glück bei ihm aussieht. Er sagt, auch der Reiche braucht Freunde, aber damit er eben denen Wohltaten tun kann oder so. Dass etwas zu empfangen ein Glück ist, das ist außerhalb dieser Adelsperspektive. Und deswegen meine ich, kann man zeigen, ich habe das auch mal versucht im Zusammenhang so von der Nietzsche-Tagung, wo ich da zu reden hatte, dass man wirklich diese nietzschische Moral ganz dieselbe ist wie die aristotelische, nämlich diese Adelsmoral des sich selber Behauptens und Bestehens auf. Und deswegen das Herabschauen auf die Schwächeren oder die Kleineren, die nicht sind, sondern das ist das eigentliche Modell. Dass Empfangen und Angewiesensein auf ein Geschenk sein kann, dass es Dinge gibt, die ich lieber geschenkt bekommen möchte, als sie selber zu erzielen. Und nicht, weil das etwa billiger wäre, nicht? Sondern weil das einmal eine andere Struktur ist noch einmal, das sehe ich, dass das Aristoteles nicht im Blick hatte.
Ich glaube, er hat schon im Blick, aber er verwirft es.
Er kann es nicht zulassen, nicht? Er sieht, dass das hingehört, aber aus seinem Entwurf passt das nicht hinein. Und da würde ich tatsächlich eintreten, und das wäre für mich so ein Punkt, wo ich finde, dass das oft zu wenig bedacht wird, dass bei allem Aufgenommensein der Griechen auch in unsere klassische theologische Theologie hier vergessen wird, dass ob die Welt sich einer freien Freigebigkeit verdankt oder nicht, bis in den Kern alles grundsätzlich verwandelt. Ob ich davon ausgehe, die ist immer schon da und innerhalb dessen ist man selber jetzt, wir würden heute sagen, aus dem Würfelbecher der Evolution gerollt, also irgendwie so zufällig oder wie auch immer. Jedenfalls müssen wir uns dann behaupten und durchsetzen. Wenn das eigentliche Wasserzeichen der Schöpfung, um es mal so zu sagen, Balthasar hat das Bild mal gebraucht im Blick auf das Kreuz, wenn das eigentliche Grundgesetz der Schöpfung Freigebigkeit wäre, also Gott muss überhaupt nicht schaffen, er selber hat da nichts davon, er gewinnt nichts, er ist völlig glücklich, weil er ja nicht bloß eine Person ist, sondern die sind ja drei, sondern er schafft, weil er anderen gönnen will, mitzulieben. So hat das Dunscotus formuliert. Quia vult condiligentes, weil er mitlieben will. Dann ist die Grundbestimmung von Sein und Welt Mitsein. Und nicht der Agon, sondern mit als Eintreten für. Das wäre die eigentliche Grundbestimmung. Jetzt müsste man nur, und ich glaube, das ist nicht schwer, zu zeigen, dass man mir nicht sagen kann, was redst du hier jetzt so fromm und beiräucherisch daher und das ist ja alles, also was soll denn das? Sondern ich meine, dass man das belegen kann mit dem, was Freundschaft heißt, was Liebe heißt, was Freude an einem Kunstwerk heißt und. Also ich mache mich anheischig, das für all das durchzuführen, dass so sehr es auch diese Freude gibt an dem, was einem selber gelingt, was man selber kann, was man selber tun kann, die streiche ich überhaupt nicht weg. Ich sage nur, dass die eigentliche Freude daran ist, nicht bloß, dass ich dann dem anderen helfen kann, sondern dass es mir gegeben wird, ihm zu helfen. Also dass tatsächlich dieses Entgegennehmen nochmal eine Dimension für sich darstellt und dass man verschiedene Dinge gar nicht wissen will, auch über sich selbst nicht, weil man sie lieber entgegennehmen will von jemand. Deswegen so eine meiner Formeln, wo ich immer sage, wir haben, was wir haben, um es geben zu können. Und wir haben, was wir nicht haben, um es geschenkt bekommen zu kriegen. Weil was sein soll, ist Austausch. Geben und nehmen. Das ist das, was sein soll. Und nicht die Selbstbehauptung, also im Geben oder im Vollziehen, das steckt alles noch mit drin. Aber das ist nicht die eigentliche, wie soll ich sagen, Idee des Ganzen. Sondern die Idee ist wirklich dieser Austausch, diese wechselseitige Zuvorkommenheit. Und da ist mir schon bewusst, dass diese Begriffe in unserer Welt alle doppelt besetzt sind. Nicht? Zuvorkommend ist jemand, den ich nicht erst bitten muss, sondern der merkt, was mir fehlt. Das können in der Regel die Frauen besser als die Männer, dass sie sehen, was dem anderen so fehlt und können das schneller also sagen oder so. Es gibt auch diese negative Form des Zuvorkommens, der andere schnappt mir vorher was weg. Nicht? Also die Begriffe sind alle nochmal doppelt besetzt. Aber sie haben an sich diese Gestalt, eigentlich geht es darum, um diese Formel, ich habe, was ich habe, um es geben zu können und ich habe nicht, was ich nicht habe, um es empfangen zu kommen. Da bin ich ganz raus aus dem Bild, dass da die Hälfte eine andere Hälfte braucht, dass es um Ergänzungen geht, um Mängel ausbügeln oder so. Überhaupt kein Punkt. Sondern der Punkt, dass es darum geht, Gemeinsamkeit. Und deswegen in diesem Zusammenhang frage ich dann das Gegenüber gern, Sie müssen es mir gar nicht sagen, aber überlegen Sie mal in diesem Sinn der früheren Fragebogens von Proust da im Magazin der FAZ, wo da drin stand, was ist für Sie das höchste irdische Glück? Sagen die Leute ja alles Mögliche. Ich behaupte, das höchste irdische Glück ist angenommenes Hingegebensein. Angenommenes hingegeben sein.
Aber könnte es jetzt nicht geschehen, dass jetzt unsere Kultur nimmt, wo ja der Agon da ist, also der Wettkampf, wo das im Menschen drin ist, der Beste sein zu wollen, dass er erkennen darf, dass er dazu letztendlich, zumindest für eine große künstlerische Leistung empfänglich sein muss.
Genau so.
Also ich kann da nicht, in einem äußerlichen Sinn kann einer kurz der Beste sein, aber erst ab dem Punkt, wo er versucht hat, der Beste zu sein und zugleich merkt, wenn mir jetzt die Inspiration oder das Göttliche, wenn das nicht mitspielt oder das ganze Leben nicht mitspielt, ja, kann er es trotzdem nicht leisten.
So ist es. Finde ich sehr schön. Genau das müsste doch da hineingehören. Und ich finde, dass das auch gegeben ist. Also ich meine, man kann sogar sagen, ich muss mich bemühen, der Beste zu sein. Die Frage ist nur, worin? Und da berufe ich mich an diesem Punkt ja, wir wissen immer, auf den Levinas, der gesagt hat, ich mache einen Unterschied zwischen Besoin und Désir. Besoin, Bedürfnis, mir fehlt was, ich will was haben und natürlich ist man nie genug, hat man nie genug, denn wie man, jeder Wunsch, sobald erfüllt, kriegt augenblicklich Junge, heißt es beim Wilhelm Busch, nicht? Wunscherfüllung wie Salzwasser trinken, es geht immer gleich weiter, dem Fischer sind froh, nicht? Also das nimmt aber gar kein Ende, aber jetzt kommt Désir und Désir ist die Sehnsucht danach, auf das, was ich bekomme, die richtige Antwort zu geben. Wer wirklich anfängt, sei es nun mit einem Kunstwerk umzugehen, mit einem Bild, mit einem Musikstück, mit einem Gedicht, mit einem anderen Menschen oder mit Gott, der wird merken, dass er zu wenig achtsam ist, zu wenig aufgeschlossen, zu wenig bewusst, sodass er das immer mehr steigen kann. Also ihm geht es nicht darum, dass er noch mehr Güter kriegt, sondern ihm geht es darum, angemessener auf das Gut, was er bekommt, zu antworten. Das nennt Levinas Désir. Und sagt, während dieses Steigern des Besoins, das führt ins Unglück und in die Selbstauflösung. Und dann heißt die Antwort Buddhas, schminkt er den Durst ab. Muss damit vollkommen aufhören. Anders geht's nicht, nicht. Wenn ich das aber verwandle in dieses Désir, immer genauer und besser zu antworten, dann übe ich weiter, wie das eben Celi da macht da mit seinem ganzen Orchester und bringt das zum Wahnsinn, nicht? Um also irgendwann so weit zu kommen, dass es halbwegs dem entspricht, was er meint, was jetzt
dass
der
im Spiel eben noch
gemeint hat. Genauso, immer empfänglicher werden.
Das heißt eben, dass diese mit dem Spiegelneuron, das ist ja auch zum Teil falsch verstanden.
So meine ich, das Bild ist falsch.
Also angeschaut werden,
ja.
soll es ja wechselseitig sein.
Ja.
Dass trotzdem ja noch der andere auch angeschaut wird. Er soll ja auch
so, so ist es. Und deswegen finde ich den Namen, ja, deswegen finde ich das so falsch, dass die das Spiegelneuron nennen. Das müsste man nennen Begegnungsneuron. Resonanz, es geht nicht um Spiegel, dass das Bild nochmal zurückgespiegelt wird, sondern es geht genau darum, dass ich hier diesen Anruf an mich verstehe, den ich beantworten kann. Und eine Antwort ist ja nie ein Echo der Frage, dann erhält man sich am besten gleich mit Papagei, nicht?
Ja, ich glaube ja auch, der Spiegel ist am Ende, ist eben dumm irgendwie.
Ja, es ist wirklich verkehrt.
Kein anderes,
so ist es. Ja, so ist es. Nicht?
Also, in einem tieferen Sinn gespiegelt ist, ist es ja empfangen und der andere empfängt ja auch, dass er empfangen wurde.
Ja, genau so. Beide empfangen dann, beide geben.
Aber das gibt dieses wissenschaftliche Beispiel, diese ganzen Bücher. Geben das nicht wieder.
So ist es. Und das finde ich schade. Ja. Genau. Nicht? Also ich finde ja schön, dass Sie überhaupt darauf aufmerksam geworden sind, die Leute inzwischen. Nicht? Aber das ist leider wieder so verdrehen an dem Punkt, bis hin zu dem Missbrauch des Narziss. Denn das Tolle beim Narziss ist ja, dass er gar nicht weiß, dass er das ist, den er da sieht. Insofern passt das Bild gar nicht rein. Der Narziss wird immer als Vorbild für die Selbstliebe genommen. Der weiß ja gar nicht, dass er es ist. Wenn man ihm es gesagt hätte, hätte er nicht sterben müssen. Also die stellen sogar mythologische Bilder auf den Kopf mit ihrem Herumgerede. Anstatt das auseinanderzunehmen und zu gucken, was da eigentlich gemeint ist. Ich weiß nicht, was sie vor den Augen haben. Nicht? Denn das ist es ja gerade nicht. Der sehnt sich nach jemandem. Wir wissen, dass er es ist. Er weiß es ja gar nicht.
Vielleicht sieht er sich ja auch anders nach dem angeblickt werden.
Ja, natürlich tut er das.
Wenn er es nicht realisiert, muss er dann...
Ja eben, aber nur so. Nicht? Aber zu sagen, nein, der sucht hier sich, das sind nur Narzissten, die selber sich da den Namen klauen von dem und seine eigentliche Tragödie geht völlig unter gegenüber ihrer banalen Tragödie, dass sie da bei sich bleiben. So wie damals, das war in den 70er Jahren, kam hier im Kösel Verlag ein Buch raus über Sexualität für Jugendliche, da war das Kapitel Selbstbefriedigung überschrieben, Zärtlichkeit mit einem, den ich mag. Ja, mein, was soll ich zu sowas sagen, nicht? Wo Sexualität gerade die Einladung zum Du ist. Zum aus sich herausgerufen werden auf den anderen hin. Das, hier läuft das laufende Stillung am eigenen Durst, nicht? Also es ist schon merkwürdig, wie da die Leute alles Mögliche auf den Kopf stellen, nicht? Und auf ganz subtile Weise stört mich das eben jetzt hier, wo wir hier sind, jetzt beim Hegel, nicht, dass er mal auf dieser höheren Stufe sagt, ein Dichter, der seine eigene Liebe, und hier ist ja wirklich hohes Niveau, hier sind wir nicht mehr auf dem Niveau von diesem Buch da, nicht, für die Jugendsexualität, sondern auf dem anderen, aber es steckt leider derselbe Stachel drin, dass er das so entwirft von dem Nicht hin, dass er dann sagt, worüber wir noch gar nicht geredet haben, dass die Dimension eben, müssen wir beim nächsten Mal nochmal weitermachen, über die Sache mit dem Bösen. Nicht? So weit sind wir gar nicht gekommen. Wir sind jetzt immer noch bei dem Punkt, was heißt hier Spiegel? Statt zu sagen, Resonanz, richtige Antwort. Da kommen wir auch nicht auf den Gedanken, meine Antwort ist ein Spiegel des anderen. Nicht? Sondern aus bin ich natürlich nach der richtigen Antwort, wenn ich eine echte Frage stelle. Will ich ja nicht nochmal dasselbe hören, was ich gesagt habe, sondern genau die Zustimmung dazu oder auch die Anfrage daran. Deswegen geht es da auch nicht um Ähnlichkeit oder so, sondern es ist wirklich was anderes gemeint. Deswegen liegt mir so dran zu sagen, ein Satz noch gerade darf ich noch sagen, dass wenn der Plato eben gesagt hat, wir haben die Augen, um die Sterne zu sehen, dass ich behaupte, wir haben wirklich die Augen, um einem Blick zu begegnen. Neben allem anderen auch noch, aber an der Spitze das. Aber bitte.
Dass man durch die Anerkennung des anderen zu sich kommt. Und dass die Anerkennung kann mir ja nur einer geben, der auch wirklich ein Einbuch ist.
Ja.
Und eben nicht nur mich spiegelt.
Das schon, aber ist es letztlich so, das ist meine eben Anfrage an Hegel und überhaupt an den unsere Klassiker, dass der andere eigentlich ein Umweg zu mir ist? Also das wird schon gesehen, ich komme nicht einfach zu mir, sondern ich komme nur über den anderen zu mir. Ich muss also die Welt erfahren und muss in der Auseinandersetzung mit anderen reifen oder so. Aber eigentlich ist der andere so etwas, wie ich habe immer gesagt, wie so eine Sprosse auf der Leiter von mir zu mir. Könnte manche sagen, dann von meinem Ich zu meinem Selbst. Und der andere ist dazwischen nötig, bis hin, wenn ich so mit den jungen Männern da bei uns in St. Georgen dann so über Zölibat zu diskutieren haben, wenn sie sagen, ja, man braucht doch die Frau, um dran zu reifen, sage ich, dafür sind die erstmal nicht da, dass ihr dran reift. Oder so, sondern die sind irgendwas für sie selbst, nicht? Also sowas meine ich damit. Also das, ich nenne das auch, das Siddhartha-Syndrom in meinen Augen. Nicht? Man geht also auf irgendwen zu und lernt daran, wie Goethe in Sesenheim. Nicht? Hinterher kommt sie dann wenigstens Friederike im Gedicht vor. Nicht? Also dass es einfach so Schritte macht, ich bin vom Ich zum Selbst, dafür hält ein anderer Stand, der darf dann stolz sein, dass er mir da zu mir verholfen hat, nicht? Und kommt dafür, wenn ich ein Dichter bin, im Gedicht vor. Nicht? Ich kann es immerhin noch in der Widmung von einem Buch schreiben oder so. Aber das ist ja nicht die eigentliche Dimension, sondern die Frage, ich müsste ja eigentlich von mir auf den anderen zugehen, als dass der andere ein Ziel ist, nicht eine Zwischenstation auf dem Umweg zu mir. Heimkehrfrucht der Abenteuer, das ist immer die Struktur, nicht Bildungsromane. Ich ziehe dort aus und sammle ein und dann komme ich reich nach Hause. Die Leute sind verabschiedet, die haben ihren Dienst getan. Und da gibt es nicht das Bild, dass ich wirklich beim anderen ankomme, sondern ich komme bei mir an. Und das steckt bis hin auf hohem Niveau, wenn wir dann die Sektperlen im Glas des Absoluten sind, das zu seinem eigenen Geburtstag sich zuprostet. Und dann stellt das dann der Marx auf den Kopf und sagt, nein, wir sind's, bei dem kommt's an. Und Gott ist sind so irgendwelche Schalen hinter den Ohren noch, die wir loswerden müssen mit der Religion, nicht? Aber es ist derselbe Gedanke. Der wurschtelt sich so durch die Welt durch. Tante molis erat. Contra urbem, um da die Welt zu bauen, sich selber zu erreichen und wir eben dann das, bis auf dieses hohe Niveau hin. Und das ist so ein Grundgedanke, offenbar im deutschen Philosophieren von Böhme her und so, dass Gott ein werdender Gott ist und wir so die Leitern auf diesem Weg zu seiner, zu ihm selbst sind. Und das spiegelt sich ja nochmal in unseren menschlichen Beziehungen immer wieder ab. Sowohl zwischen den Geschlechtern, wie nochmal zwischen Eltern und Kindern, zwischen Schülern und Lehrern, Profs und Studenten oder so. Immer dieses selbe Schema mit dem wechselnden Rollen, wer der Herr und wer Knecht ist. Denn natürlich ist der Knecht auch wieder der Herr und der Herr der Knecht. Da braucht man nicht viel Dialektik dazu. Aber es ist immer dieses selbe Bild, das da drin steckt. Und wo dann der Hegel das nochmal konstruiert, dass das irgendwie aufgeht, während der Sartre so ehrlich ist und sagt, nee, das geht nicht auf. Das kann nicht aufgehen, sondern das kann nur scheitern. Nicht? Das spielt er dann auch in seinen Filmen durch, also zum Beispiel dieses, das Spiel ist aus, wenn Sie den Film mal gesehen haben, nicht, wo sich dort ein Arbeiterführer trifft mit einer Unternehmersgattin und dann kriegen sie nach dem Tod nochmal 24 Stunden, um sich zu finden, aber jeder steckt so in seiner Welt drin, er kommt dort nicht raus und diese Verschiedenheit wird so stark und ist auch toll gespielt, so mit dem Blick, wie so jeder den anderen doch in den Blick nimmt oder nicht, statt dass das wirklich ein Miteinanderschauen ist auf. Das wäre es nämlich. Also Ineinanderblick schon, aber der Ineinanderblick müsste jetzt wieder gehen in das gemeinsame Blicken auf. Das Mit ist die Formel. Ich meine, das ist auch die christliche Formel, das Mit. Deswegen reichen auch nicht zwei. Zwei sagen nicht mit. So sagt jeder zum anderen du. Erst wenn die zwei sich zusammen um einen Dritten kümmern oder zusammen auf den Dritten zugehen, habe ich ein wirkliches Miteinandersein. Und dann taucht auch erst die Kategorie Wir auf. Wobei ich ja auch mal darauf hinweise, dass die meisten Leute bei wir denken, das sei der Plural von ich, weil uns die Grammatiker das so erzählen. Plural der ersten Person ist überhaupt nicht wahr. Wir ist ein Wort für ich und du, für die erste und zweite Person. Darf sich nicht von den Grammatikern einwickeln lassen. Nicht, das kriegt ein ganz anderes Bild von dort her. Aber im Himmelswillen, die Zeit ist rum. Wir machen also weiter und zwar einfach an dem Punkt. Nochmal, am 17. ist das, glaube ich, oder so, also in 3 Wochen. Nochmal, schönen Dank.